Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn trauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Merci fürs Aufhören. Die Worte aus Psalm 22, Vers 7. Sie eine alttestamentliche Prophetie auf das, was wird folgen, viel, viel später mit dem Leiden von Jesus Christus. So tief abbeugt sich Gott in seinem Sohn, welcher Mensch will ich mit dem Christus tauschen? Menschen haben die Fähigkeit, einander zur Schnecke zu machen. Wer das erlebt, dass man ihn zur Schnecke macht, im Beruf, in der Nachbarschaft, im Elternhaus und so weiter, hat nichts zu lachen. Mit Schnecken, oder ich würde vielleicht sagen, mit Würmern, ist im Altertum die Purpur gewonnen worden, wo man die rote Farbe gewonnen hat, um das Königskleider einzufärben. Nur Könige haben die Purpur dürfen anlegen. Das war ihnen vorbehalten. Einer davon, wahrscheinlich ein Ausgeleierter, ein Verbrauchter, hat man Jesus zum Spott angelegt. Der Farbstoff aus diesen kleinen Tierchen hat man gewonnen. Entschuldigt bitte, dass ich es ein bisschen ausführe. Indem dass man die Tierchen zerstört, auspresst oder vermahlen hat. Das Tierli hat weder einen Panzer, der es schützt, noch kann es beissen und sich wehren oder hat Füße, um davor zu rennen. Es ist wehrlos ausgeliefert. Unser Mitgefühl für das kleine Tierli hält sich vielleicht in Grenzen. Jesus aber erlebt gerade ein solches Ausgeliefertsein. Ein wehrloses Hingehen, ein zerstört werden am Tag von seiner Kreuzigung. Der Herr von den Herren legt seine Macht freiwillig aus der Hand, völlig wehrlos hingehen. Der Psalm 22 nimmt prophetisch auf, was bei der Kreuzigung von Jesus mit Gottes Sohn wird passieren. Was Jesus Christus wird durchleben. Ich, Christus, bin nicht mehr wie ein Mann, sondern wie ein Wurm. So sehr gibt sich Jesus Christus Herr bis zu seinem Schrei und dieser eindringlichen Frage, warum hast du mich Gott verlassen? Was Jesus bis im Prozess von Pilatus, bis in einer Hinrichtung erlebt, beim Erträgen von Gottes Gericht für uns. Das ist schon lange Zeit, bevor Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, prophezeit worden. In dem Psalm 22. Angekündigt worden, prophetisch gesehen worden. Und nachdem, dass wir den Bericht, einen Auszug aus Matthäus gehört haben, möchte ich gerne einen zweiten Blick wagen auf das Karfreitagsgeschehen mit dem Psalm 22. Er ist vom David verfasst worden. Aber der Psalm spiegelt nicht zuerst eine eigene Lebenserfahrung von David, sondern ist eine Prophetie, eine Verheißung auf das, was der Messias wird erleiden für uns. Es gibt übrigens einige etliche Psalmen, wo nicht nur das eigene Befinden oder das eigene Gebet ist von denen, die beten, sondern prophetische Worte im Schritt auf der In den Schritt im Alltag habe ich etwas noch dazu notiert. Ich möchte jetzt einen Teil von dem Psalm 22 lesen. Psalm 22 ab Vers 2, ich lese von der Schlachterübersetzung die Verse. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, schütteln den Kopf über mich, sie reißen den Mund auf und schütteln ihren Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender, brüllender Löwe. Und ich bin ausgeschüttet wie Wasser und meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Und ich kann sie schauen und sie schauen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich. Sie werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele vor dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt des Hundes. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Der König David, von dem das, wo der Psalm stammt, hat etwa 1000 Jahre vor Christus gelebt. Und der David beschrieb das Lied von Jesus, die innere Sprache, die der David kennt hat, sehr präzise. Obwohl der David Kreuzigung als Folterinstrument, als Hinrichtungsmethode noch nicht kennt hat. Das haben später Perser importiert in Israel. Es gibt also nicht nur gute Importgüter. Aber es wird klar, der David bezügt da nicht zuerst seine Lebenserfahrung. Auch wenn der David verschiedene schwierige Momente erlebt hat, geht es hier um Jesus Christus. Er schrieb prophetisch vom Messias, von dem, wo der Gottessohn wird erleiden. Und es erfüllt sich. Über 1000 Jahre nachdem, dass der David das überkommen hat oder niedergeschrieben hat, in Jesus Christus, wo Jesus etwa 30 Jahre alt war. Ich staune, wie grossartig Gottes Wort ist und wie verlässlich. Der David schreibt, wie Jesus mit seinem Vater am Kreuz wird ringen. Vers 5. Jesus erinnert sich, auf dich haben unsere Väter vertraut. Und du hast sie gerettet, sie sind nicht kaputt gegangen zu Sanden werden. Das ist für mich ein bisschen altmodisch. Sie sind nicht kaputt gegangen dran. Vor uns steht quasi das alttestamentliche Gegenüber von Hebräer 11. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, Hebräer 11 ist eine ganz lange Aufzählung von den Glaubensvätern und Vorbildern. Es hat auch Mütter darunter übrigens. Wo man sich erinnert, die haben Gott vertraut und Gott ist ihnen treu gewesen. Und hier erinnert sich Jesus, sagt, auf dich, Gott, haben die Väter vertraut und du bist immer treu gewesen. Zumindest in seinem unsäglichen Schmerz bekennt Jesus, Gott, du bist treu gewesen, du bist es auch jetzt trotz dem Leiden. Auch wenn das Leiden noch nicht vorbei ist, bist du treu. Du bist immer gewesen und du bist es auch jetzt. Gerade jetzt leidet Jesus noch grausam am Kreuz. Aber vertrauend erinnert sich Jesus, wie Gott treu gehalten hat und gerettet hat. Es ist wie wenn Jesus flehend bekennt, du bist der gleiche Gott und ich vertraue auf dich. Jesus erkennt sich nicht mehr als Mensch. Jesus erkennt sich nicht mehr als Mann. Mensch und Mann ist das gleiche Wort. Er ist nicht mehr wie ein wehrhafter Mann, wo seine Kräfte könnt gegen finden, entgegenhalten und sich wehren. Welcher Mann, welcher Mensch ist gern so unfreiwillig ausgeliefert? Hilflos, wehrlos, handlungsunfähig ausgeliefert. Und da ist Gottes Sohn, der ewige Gott, der sich selber hergibt. Die Werkzeuge von seiner Macht aus der Hand leitet, bewusst und sich hergibt. Jesus gibt alle Macht aus der Hand wie ein wehrloser, ungeschützter Wurm, den man früher gebraucht hat, zum Purpur zu gewinnen. Ausgequetscht, zerstört, so bin ich. Ob die rote Farbe der Purpurwürmer dann auch ein Hinweis ist auf das Blut, das Jesus vergüsst? Möglich. Das Blut, das er vergüsst, damit Glaubende erlöst werden, damit Wiedergeborene mit seinem Ehrenkleid eingekleidet werden, mit dem Kleid von Gottes Kind ausgestattet werden, Königskinder, Königssöhne. So heisst es doch im Lied, die Eltern von euch kennen es alle genau, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit ich vor Gott bestehe, wenn ich zum Himmel wird eingehen, so geht es dann weiter. So schrecklich ist Gottes geliebte Sohn dran. Nicht, weil er das Gericht verdiente, sondern so wie wir es häufig singen an meiner Stelle. Jesus spürt die volle Wucht von der menschlichen Grausamkeit. Und wie erfinderisch ist der Mensch, wenn er andere kann quälen. Jesus erleidet höllische Durst am Kreuz. Er fühlt sich wie Wasser, wo ausgeschüttet ist. Und er fühlt sich wie ein Stück trockener Lehm, eine Lehmscherbe, wo hart geworden ist. Jesus kann herabblicken, er sieht seinen Körper am Kreuz. Schaut auf seinen nackten Körper, kann seine Körperteile, seine Gebeine sehen. Oft hat man Verbrecher ganz und gar nackt gekreuzigt. So haben sie noch ein bisschen mehr plagen. Nur in Israel haben die Römer ein bisschen Rücksicht genommen auf das religiöse Gefühl der Juden. Und man hat Jesus einen Lendenschutz angelegt. Aber Jesus spürt, ich hänge da, ich bin ganz sogar nackt, beschämt und alle schauen mich an der Frau an. Und dann geht in dem Psalm weiter. Der David nennt in dem Psalm 22 einige Tiere, die um den leidenden Messias wird sein. Es ist eine prophetische Sprache. Der David beschreibt etwas, was wird sein mit dieser Sprache, die er kennt. Und ich glaube, es wird auch so sein mit anderen Prophetien, auch im Hinblick auf die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Es ist Sprache, die etwas beschreibt mit der Sprache, die wir haben. Im Wissen, dass unsere Sprache häufig nicht langt, um dieser Dimension, die wir zeitgerecht sein. Es scheint auf den ersten Blick, so ist es mir gegangen, so beim Lesen, ein bisschen unübersichtlich zu sein mit diesen vielen Tieren. Ich habe gerne verschiedene Tiere, aber hier, dunkt es mir, ist es ein bisschen chaotisch. Vielleicht aber nicht nebensächlich. Ganz sicher nicht nebensächlich. Ich habe diesen Tieren ein bisschen nachgestudiert. Was hat es mit diesen Tieren auf sich, die David schreibt, rund um das Leiden vom Messias? Es gibt bei diesen genannten Tieren aus jüdischer Sicht zwei Gattungen, die reinen und die unreinen. Und ich komme von meiner Herkunft nicht raus, welches woher gehört. Aber man kann es nachlesen. Zu den reinen Tieren gehören die genannt sind, die Widder oder die Stier aus Bashan. Bashan ist ein Hochland und heisst übersetzt das Land, wo die Riesen waren. Kanaan. In dem Land, wo die Israeliten Herren sind, dort, wo die Riesen vorher gewohnt haben, dort sind die gezüchtet worden. In einem fruchtbaren Gebiet, dort, wo Israel hat können mit Gottes Hilfe das Land einnehmen. Das sind koschere Tiere, die Stier. Koschere, aber wilde Stier. Sie stehen da wohl prophetisch für die Juden, für die Israeliten. Für die schnaubende, mächtige Menge der Juden, wo Jesus bei seiner Kreuzigung umzingelt. Es waren ja nicht wenige in Jerusalem. Es war ja Passa. Und obwohl wieder die koschere Tiere sind, geben sie sich so, wie wenn sie Raubtiere wären. Und sperren ihr Maul auf, wie wenn sie fressen wollten. Neben dem kommen Hunde mehrfach vor. Ich persönlich finde Hunde noch nicht. Und gewisse Hunde haben auch Freude, wenn ich vorbeikomme. Aber hier ist es eine Menge von unreinen Tieren. Im Judentum sind die Hunde unrein und stehen wohl in dem prophetischen Wort für die Heiden oder für die Römer. Ich will es ein bisschen weiter hören, wenn nur gerade die Römer. Da sind wir ja draußen. Wir sind nicht Römer. Für die Heiden. Für alle Heiden, die wie eine Rotte um das Rützum versammelt sind und seine Hände und Füße durchgraben mit Nägeln durchbohren. Und unter dieser Rotte gibt es einen Leithund, einen Grosshund. Ich sage jetzt anders nicht. Ein Leithund. In der Elberfelder Übersetzung heisst es am Schluss aus der Hand des Hundes eine Einzahl. Der leitende Heidnische. Der leitende von dieser unreinen Meute. Pilatus, wo seine Hände schon unschuld mit Wasser reinigen und doch nicht hätte können. Wir wissen es selber. Wasser und Desinfektionsmittel in Ehre. Wir können es uns fast nicht mehr wegdenken. Aber wenn es um die Schuld von Gott geht, braucht es eine andere Reinigung. Auch in unserem Leben, in unserer Zeit. Und dann ist da noch der Leu. Synonym, Keimgott für Herrscher, für Mächtige, für Machthaber. Aber vielleicht noch mehr. Erinnert ihr euch an ein Wort, das der Leu auch noch vorkommt, beim Petrus? Wer geht um einen brüllenden Leu? Der Teufel selber. Wilde Stache, Stiere, die Juden sperren ihr Maul auf. Unreine Hund umzingelt Jesus. Und hinter aller menschlicher Grausamkeit steht letztlich der Widersacher, der die Menschen missbraucht, dazu verleitet, anleitet und missbraucht. Um den Gottessohn auf die Seite zu schaffen. Sie teilen die Oberkleider von Jesus aus, das lesen wir auch im Psalm. Sie hören den einteiligen Leibrock von Jesus hören sie aus. Übrigens, so einteilige Röcke, die waren sehr wertvoll gewesen. Ein Kleidungsstück ohne Naht herzustellen, das war unbeschreiblich teuer gewesen. Normalerweise haben nur Priester so einteilige Kleider angehabt. Und Jesus, der wahre hohe Priester, hat so ein Kleid. Sie ziehen es ihm ab und sie hören es aus, weil man es nicht verschrissen hat, weil es so wertvoll war. sogar das von Jesus. Hören Sie, um es nicht zu verreissen, weil es keine Not hat. Und dann steht da im Psalm 22, in dem vom David her schon, ich rufe bei Tag und bei Nacht zu dir. Bei Tag, ja, Gott antwortet nicht. Bei Tag, Kreuzigung, hat der Morgen um 9 Uhr ungefähr angefangen. Aber wo ist Nacht? Wo ist Nacht? Matthäus 27, Vers 45 heißt, aber von der sechsten Stunde, die Mittagszeit, kam eine Finsternis über das Land bis zur neunten Stunde. 3 Stunden Nacht. Nicht der Mondfinsternis, 10 Minuten ist es vorbei. Nicht der Sonnenfinsternis, und dann ist es vorbei. 3 Stunden Nacht. Ich glaube, dort, wo Gottes Sohn entsorgt wird, wo Gottes Sohn verachtet wird im Menschenleben, dort ist es dunkle Nacht bis heute in dieser Welt. Menschen, einmal der Matthäus beschreibt es so, sind aus den Gräbern gekommen und haben ihr Unwesen getrieben. Wo Jesus nicht mehr bei uns ist, für uns da ist, da wird es für wahr dunkel und grauslig. Es wird dunkel, Nacht nicht nur für Minuten, sondern über 3 Stunden. Und Jesus schreit auch in dieser Nacht zu seinem Gott. Warum ist es dunkel geworden in dem Land, auch um zurück zu kommen? Vielleicht ist es ein sehr schwacher, vielleicht auch ein unpassender Vergleich. Aber mir ist ein Gedanke durch den Kopf, durch das Herz, den ich teilen möchte. Wenn in der Öffentlichkeit in der heutigen Zeit ein Unfall passiert und schwer verletzte oder verstorbene Leute irgendwo auf einer Straße sind, dann geht es ganz schnell, dass Polizei und Rettungskräfte ein Schutzzelt oder Schutzwand aufbauen. Weil die Menschen, die rundherum sind, im besten Fall noch Platz machen für die Helfer. Aber meistens zuerst an sich denken, ob sie das Foto schicken irgendwo auf 20 Minuten oder sonst nehmen. Es wird das Schutzzelt aufgestellt, damit nicht mehr gegaffet wird. Dass die Würde von dem, der unsäglich leidet, wenigstens ein bisschen geschützt ist. Zum Schutz der Verletzten, zum Schutz der Würde werden Sichtschutzwände aufgestellt. Der Schaulustige wird der Blick auf das unsägliche Leid verwehrt. Und es dünkt mich, ob es könnte sein, dass Gott irgendwann in dem Moment sagt, und jetzt ist genug gegaffet. Jetzt ist genug gelästert und gespottet. Gott stellt eine Sichtschutzwand um seinen Sohn, es zählt aus Dunkelheit, jetzt ist genug. Menschen sollen es nicht, vielleicht können wir es gar nicht, Menschen sollen nicht und können nicht das volle Mass sehen, was Gottes Gericht an seinem Sohn bedeutet. Wir sollen es nicht sehen und vielleicht können wir es nicht gesehen. Jetzt ist genug. Jetzt sollen wir nicht mehr sehen, wie tief, wie schmerzvoll über alle menschliche Grausamkeit aus Gottes Strafe an seinem Sohn ist. Der Gipfel von allem Leiden, von Gottes Gericht an seinem Sohn für unsere Sünde, sollen wir und können wir nicht sehen. So schrecklich ist das Leiden für Jesus. So gross ist das Opfer. Und dann ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Theologen und Ausleger, die reissen sich bis heute fast Haar aus ab dem Satz. Das ist einer der schwierigen Sätze in der Bibel, zum Übersetzen, zum Verstehen. Gedanken wie, ist denn jetzt Jesus wirklich von Gott verloren, wenn der Vater und Sohn eins sind? Geht das? Ich halte mich beim Einfachen, bei dem, was Jesus sagt. Denn Christus ist ganz ohne Sünde und hat deine und meine Schuld getragen. Und überall, wo wir in der Bibel lesen, wo Schuld und Sünde da ist, wendet sich Gott ab. Distanziert sich Gott. Schuld und Sünde ist immer verbunden mit Trennung von Gott. Vom heiligen Gott. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus hat sich nur so gefühlt, dass er war wie verloren. Es war ein bisschen wie wenn eine Wolke die Sonne verdeckt. Die Sonne sei ja noch da, aber man sehe sie nicht. Aber wenn Jesus da den Kreuzestod stirbt und die Trennung von uns auf sich nimmt, dann frage ich mich, was macht denn seine Kreuzigung besonders? Weil Kreuzigungen hat es unzählige gegeben. Wie könnte ich denn von meiner Gottesferne befreit sein, wenn er sie nicht ertragen hätte? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht den heiligen Boden von Gott betreten und mit unserem Denken, wo wir vielleicht nicht alles zusammenbringen können, die Erlösung klein machen oder klein reden. Es fällt aber auf, dass Jesus da nicht mehr redet, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus redet hier, mein Gott. Und Jesus redet hier, wenn ein Mensch redet. Jesus ist hier ganz Mensch. Menschen redet von meinem Gott. Jesus hat immer von meinem Vater geredet. Also Jesus redet hier ganz sogar in der Realität von uns Menschen. Mein Gott. Während sonst Jesus, ich meinte fast ausschließlich von mein Vater geredet hat. Ich komme langsam zum Schluss. Warum hast du mich verlassen? Die Frage ist in der Bibel so nicht mit der direkten Antwort vom Himmel beantwortet. Die Frage steht bis heute in der Bibel. Warum hast du mich verlassen? Und fordert zu einer Reaktion auf in deinem und meinem Leben. Warum hat Gott Jesus verlassen? Wegen mir. Warum? Wegen meiner Sünde. Warum? Weil du nicht sollst verloren gehen. Warum? Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Warum? Jetzt gib du Antwort. Die sprachliche Gestalt von dem Wort ist herausfordernd, ich habe es angetönt. Es gibt auch eine Möglichkeit, den Ruf, den Ausruf von Jesus noch anders zu verstehen. Es ist für mich nicht die Hauptintention. Aber es hat bei mir etwas ausgelöst, darum sage ich es gleich. Ich lasse die Ausführungen weg, wenn man zu dieser anderen Übersetzungsvariante kommt. Das gäbe ganz eine lange Ausführung. Man könnte legitim auch übersetzen, nicht nur warum, sondern wozu. Also das Ziel. Was ist das Ziel, dass du mich verlassen hast jetzt? Und das Wort verlassen könnte man auch übersetzen, ist auch das gleiche Wort mit gelassen. Warum hast du mich gelassen? Oder Silla, warum hast du mich Silla? Also ganz frei übersetzt könnte man sagen, nicht nur warum hast du mich verlassen, sondern für was hast du mich lassen? Für was hast du mich aufbewahrt? Abgesondert. Für was hast du mich auf die Seite tun, Gott? Für das Opfer. Für das Opfer. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Nicht mehr der Mensch, nicht Jesus allein ruft, ich habe es vollbracht. Jesus sagt nicht mehr, ich habe jetzt gewonnen. Sondern es heisst, es ist vollbracht. Gott selber, der dreieinige Gott, ruft aus, es ist jetzt vollendet. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Warum? Zu deiner und meiner Erlösung. Warum? Für dich und mich. Es ist vollbracht. Amen.